Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Bergbahnen gehen die Angestellten aus. In den nächsten 5 Jahren wird etwa 1/3 der technischen Leitungspersonen pensioniert. Das stellt die Branche vor Herausforderungen.
Die gesamte Branche ist natürlich gefordert und wir sind da solidarisch und machen natürlich auch mit. Mittellangfristig sind wir auch wieder auf guten Nachwuchs angewiesen.
Wie die Branche das Problem anpacken will, wir haben bei einer Bergbahn in der Region und am Branchenverband nachgefragt. Und die Glarner Ortschaft Elm hebt ab, und zwar in Form von einem Flugzeug. Gestern hat die Edelweiss eines ihrer neuen Flugis auf den Namen Elm getauft. Das hat sich die bekannteste Elmerin, Vreni Schneider, nicht entgehen lassen.
Von so einem schönen Flugzeug der Name Elm drauf zu stehen, also ja, das ist ein Highlight.
Wir sind bei der Taufe dabei gewesen. Das zwei von unseren Themen heute im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Der Personalmangel ist auch bei den Bergbahnen spürbar. Laut am Dachverband Seilbahnen Schweiz werden in den nächsten 5 Jahren etwa 1/3 der technischen Leiterinnen und Leiter pensioniert. Wie angespannt die Situation ist und was der Dachverband dagegen macht, Manuela Mäuli mit den Antworten.
Technische Leiterinnen und Leiter sind dafür da, um die Bergbahnen instand zu halten. Und sie schauen, dass der Betrieb sicher ist. Das wissen aber viel zu wenig Leute, wie der Berno Stoffel sagt. Er ist Direktor vom Dachverband Seilbahnen Schweiz.
Aber es ist noch zu wenig bekannt, was heisst, dass es machen die Leute. Weil dazu natürlich auch Unternehmen, Bergbahnen bewegen, mehr ausbilden, Ausbildungsplätze zu schaffen.
Darum organisiert der Dachverband eine nationale Kampagne, die sogenannten Alpine Tech Heroes Schnuppertag. An 2 Tagen können Interessierte sich der Beruf von Seilbahnmechatronikerin oder Mechatroniker Kneuer anschauen. Die Lehre sagt das perfekte Sprungbrett, um später den Beruf zu machen, so der Berno Stoffel.
Der Königsweg ist die eigene Ausbildung. Und da müssen wir vor allem jetzt auch investieren in die Grundbildung, in die Ausbildung von selber Mechatronikerinnen und Mechatroniker.
Das ist höchste Zeit, weil in den nächsten 5 Jahren gehen schweizweit etwa 80 technische Leiterinnen und Leiter in Pension. Oder anders ausgedrückt 1/3. Dabei braucht es per Seilbahngesetz den Posten, um einen Betrieb zu führen. Stillstehen werden die Bahnen aber auch mit weniger Personal nicht.
Es kann dann so Szenarien geben, dass man Betriebsverbünde macht, dass man technische Leiter ausleiht über mehrere Bahnen. Es gibt auch schon andere Möglichkeiten.
Trotzdem ist es wichtig, zu schauen, dass genug junge Nachkommende. Bei den Schnuppertagen von Seilbahnen Schweiz machen über 50 Bergbahnen mit. Hier in der Region sind es Flims-Lags, Savonin, Arosa, Davos-Klosters, St. Moritz, Lenzerheide, Flumserberg, Kerenzerberg oder auch die Sportbahn Elm. Bei ihnen sieht das Problem nicht akut, so der Direktor Stefan Ilmer.
Wir haben genug technisches Personal, auch jüngere Mitarbeiter. Aber die gesamte Branche ist natürlich gefordert und wir sind da solidarisch und machen natürlich auch mit, weil mittellangfristig sind wir auch wieder auf guten Nachwuchs angewiesen.
Der Stefan Ilmer hofft, dass sie so den jungen Leuten den Beruf können, die schmackhaft machen können. Dabei sind Schnuppertage nicht die einzige Massnahme. Die Ostschweizer Bergbahnen haben sich zu einem Lehrlingsverbund zusammengeschlossen. Ab August schaffen die Bahnen dann bei der Ausbildung auch überbetrieblich stärker zusammen. Durch das wird die Lehre noch interessanter, weil die Lernenden arbeiten nicht nur in einem Betrieb, sondern können beispielsweise von Elm auch auf Savonin wechseln.
So kann ein Lehrling auch jede Art von Bahnen, jeden Typ von Bahnen kennenlernen. Er wird Standseilbahnen, Luftseilbahnen, kuppelbare Sesselbahnen, Skilift kennenlernen während seiner Lehrzeit. Er wird auch in die Industrie kennengehen, wird Maschinenbau kennen, schnuppern. Also das wird sicher sehr, sehr interessant für einen Lernenden.
Momentan sind schweizweit rund 160 Seilbahnmechatronikerinnen und Mechatroniker in Ausbildung. Die Zahl soll in den nächsten 3 Jahren um etwa 20% wachsen. Auch dank der Schnuppertage von Seilbahnen Schweiz.
Die Schnuppertage finden am 18. und am 22. März statt. Die Fluggesellschaft Edelweiss tauft ihre Flugzeuge schon seit Jahren auf Namen von Schweizer Feriendestinationen. Gestern ist ein neuer Airbus von der Edelweiss auf eine Region im Glarnerland getauft worden. Thies Fritschi.
Elme geht in die Luft. Wortwörtlich. Denn gestern ist der neue Airbus A320 von der Edelweiss auf den Namen Elm getauft worden. selbst Kloten, im Flughafen Zürich. Mit Offiziellen von der Airline, Stewardessen, einer Glarner Delegation, Jodelchörli und der Taufgotte Vreni Schneider. Seit sie Mutter ist, sei sie nicht mehr am Flughafen gewesen. Und das sind mindestens 16 Jahre.
Ich bin schon so lange nicht mehr geflogen. Ich bin auch schon so manches Jahr nicht mehr auf dem Flughafen gewesen. Die Buben haben dann mit den Schwiegereltern noch ein Ausflügel gemacht und wir sind dann nur so in der Nähe gegangen. Und ich hatte das ja so erlebt, dass ich irgendwie gar nicht mehr braucht. Aber es fasziniert mich. Also, ich weiß auch nicht. Nein, ich muss wieder fliegen.
Bevor es aber auf das Rollfeld zum Flüger gegangen ist, haben alle Warnwesten bekommen und, wie man es kennt am Flughafen, das ganze Equipment. Mikrofon, Kameras, Taschen, gehört haben durch die Sicherheitschecks müssen. Auch die Jodler mit ihren Trachten haben die Hosenträger, die zum Teil mit Metall verziert waren, müssen abziehen. Eine kurze Fahrt mit dem Bus und dann ist er dort gestanden. Ein rot-weiss-blauer Flüger, 37 Meter lang, Platz für 180 Passagiere. Wieso der Airbus Elm heisst, erklärt der Chief Product Officer von der Edelweiss, der Markus Gander.
In unserer Namengebung ist es so, dass wir Regionen suchen und finden, wo Edelweiss selber noch vorkommt. Und Elm hat natürlich beides. Erstens Edelweiss und zweitens eine wunderschöne Region, sowohl im Sommer wie im Winter. Passt hervorragend zu Edelweiss.
Elm ist schon das zweite Flug mit einem klaren Namen. Seit 2017 gibt es auch noch Brauwald. Sepp ist aber nicht der einzige Bezug, den Edelweiss zum Ziegerschlitz hat.
Bei den Damenuniformen seit über 20 Jahren haben wir das Glarner-Tüchli. Also wir haben ganz einen festen Bezug schon vorher zu Elm und festigen diesen Bezug jetzt noch mit dem Flugzeug.
Nach einer kurzen Rede ist das Tuch, das den Namen Elmen noch verdeckt hat, von der Vreni Schneider abgezogen worden. Und die Jodler und die Jodlerinnen, wieder komplett mit Gürtel angelegt, haben das Glarner-Ländli angestimmt. Der grosse Flüger mit dem Namen Elme, das Jodlerchörli, das war der Moment, wo das Goldfrenneli geschodert hat.
Es ist ein unsinniges, beeindruckendes Gefühl und eine grosse Ehre. Also von so einem schönen Flugzeug, der Name Elme draufzustehen, also ja, das ist ein Highlight.
Das Flugzeug wird in ganz Europa unterwegs sein. Das Vreni Schneider selber würde am liebsten mit Elm in Norden fliegen. Früher sei sie schon noch gereist. Das Highway selber kommt ein dicke Mal aber ordentlich schnell.
Wir sind ja dann auch etwas mehr, mal in Toskana, aber so nach 4 Tagen vermissen wir einfach Berge. Ich bin schon eine Berglerin, ja, also das bin ich schon.
Eine richtige Berglerin halt. Als Zeichen der Partnerschaft hat die Ferienregion Elm ein Edelweiss-Holzbänkli in Form eines Flugzeugsitzes im Gebiet gebaut.
Der Beitrag über ein kleines Dorf, das der Name jetzt in ganz Europa getragen wird. In die Urne werfen, per Post schicken oder direkt zur Gemeinde bringen. Bis jetzt hat man in Graubünden die drei Varianten gehabt zum Abstimmen. Bei der Abstimmung am letzten Sonntag hat der Kanton etwas Neues eingeführt. In 5 Gemeinden haben die Stimmberechtigten zum ersten Mal online abstimmen können. Wie der Pilotversuch gelaufen ist, weiss Carina Melcher.
Ende November hat der Bundesrat im Kanton Graubünden das Okay für den Probebetrieb vom E-Voting gegeben. Die Pilotgemeinden, die das für die Abstimmung vom Sonntag zum ersten Mal ausprobiert haben, sind Domat-Ems, Pontresina, Lumnezia, Poschiavo und Safiatal. Wie der Kanzleidirektor Daniel Spadin sagt, ist der erste Test vom E-Voting gut gelaufen.
Für die Standeskanzlei ist der Pilotbetrieb jetzt heute sehr erfolgreich gestartet. Insgesamt haben 930 Leute sich angemeldet, von denen haben 748 online abgestimmt. Das sind 12% von allen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, haben E-Voting genutzt.
Das Online-Abstimmen sei eine einfache Sache. Darum habe die Standeskanzlei auch wenig Rückfragen von der Gemeinde gekriegt. Von den knapp 750 Leuten, die online abgestimmt haben, haben nur gerade 10 Leute Hilfe beim Prozess gebraucht. Dass das elektronische Abstimmen eher etwas für junge Leute sei, stimme ich nicht, sagt Daniel Spadin. Es sei viel eher ein Mitgehen mit der Zeit.
Viele Leute tun heute diverse Dienstleistungen im privaten Bereich online tätigen und das ist ein Gebot der Zeit, dass auch abstimmen elektronisch möglich ist. Es ist aber keine Generationenfrage. Jetzt beim Pilotbetrieb haben wir festgestellt, dass Leute wirklich aus anderen Generationen am Pilotbetrieb teilgenommen haben.
Dazu käme, dass das E-Voting einen Haufen Leute den Zugang zum Abstimmen einfacher mache, weil man von überall abstimmen könne. So sei es zum Beispiel für Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben, häufig die einzige Möglichkeit, überhaupt bei einer Abstimmung mitzumachen. Und einen ungültigen Stimmzettel abgeben, das geht mit dem E-Voting nicht mehr.
Es passiert leider immer wieder, dass Leute vergessen, den Stimmrechtsausweis nicht zu unterschreiben und dann sind die Stimmen ungültig. All das ist bei E-Voting nicht möglich. Also es ist sicher ein effizienter Weg, die Stimme abzugeben.
Und der effiziente Weg soll im Kanton Graubünden noch breiter eingeführt werden. Bei der nächsten Abstimmung im Juni macht die Gemeinde Langquart auch beim Pilotprojekt mit. Nächstes Jahr soll das elektronische Abstimmen dann in 20 Gemeinden in Graubünden möglich sein.
Ob man den Stimmberechtigten E-Voting anbieten will oder nicht, kann jede Gemeinde selber entscheiden. Und jetzt wechseln wir den Kontinent. In den USA fallen heute am Super Tuesday wichtige Vorentscheidungen zur Präsidentschaftswahl im November. Markus Seifert hat mit René Mehrmann, am ehemaligen Co-Chefredakteur der Bündner Zeitung, über Donald Trump, Joe Biden und Co. geredet. René Mehrmann hat mehrere Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und geschafft.
René, heute öffnen wir den Blick einmal weit über das Konzessionsgebiet raus. Wir schauen in die USA zu den Präsidentschaftswahlen. Eine Besonderheit im amerikanischen Wahlsystem ist ja, dass in parteiinternen Vorwahlen die Republikaner und Demokraten ihre Kandidatin oder ihren Kandidat bestimmen. Die treten dann im November zur eigentlichen Präsidentschaftswahl an. Heute ist der sogenannte Super Tuesday, also der Super Dienstag. In 15 von 50 Bundesstaaten finden parteiinterne Vorwahlen statt. Gut ein Drittel der delegierten Stimmen werden vergeben. Also da kann man schon sagen, da fallen wichtige Entscheidungen.
Da fallen wirklich wichtige Entscheidungen. Also wer die Mehrheit von diesen Staaten gewinnt, der ist fast sicher dann der Kandidat für die Wahl im Herbst.
Jetzt bei den Demokraten ist ja der amtierende Präsident Joe Biden als Kandidat gesetzt. Bei den Republikanern gibt es theoretisch noch eine kleine Auswahl. Also dort tritt neben Ex-Präsident Donald Trump noch Nikki Haley an, die ehemalige amerikanische UNO-Botschafterin. Alle anderen Kandidaten haben sich inzwischen zurückgezogen, haben vor dem Donald Trump kapituliert. Nikki Haley hat aber bis jetzt erst in einem Bundesstaat Donald Trump können schlagen. Sie hat also höchstens Aussenseiterchancen. Und für den Superdienstag sieht es laut der Umfrage eher schlecht für sie aus. Ist ab Mittwoch denn der Weg endgültig frei für Donald Trump?
Also ich glaube, der Weg ist jetzt schon endgültig frei für Donald Trump. Dass Nikki Haley da noch mitmacht, das hat mehr so Symbolcharakter. Ich habe auch gerade kürzlich gelesen, der diesjährige Super Tuesday, der sei eigentlich so uninteressant wie noch nie oder wenig, weil eigentlich alles schon klar ist. Also am Donald Trump ist die Nominierung fast nicht zu nehmen, ausser es gibt halt dort zum obersten Gericht noch irgendwie Entscheid, wo dann will sagen, der Donald Trump ist ein Krimineller, der darf gar nicht mehr teilnehmen. Aber so weit sind wir noch nicht.
Ich werde es nicht despektierlich sein, aber die USA ist die grösste Wirtschaftsmacht, das ist die stärkste Militärmacht und die Auswahl beschränkt sich auf zwei weise 80-jährige Männer und die geistige Fitness von diesen zwei Herren kann man berechtigte Zweifel haben. Warum kann eigentlich ein Land wie die USA nicht ein breites Spektrum, eine grössere Auswahl mit valablen Kandidierenden bieten?
Also ich glaube, das hat damit zu tun mit dem amerikanischen System, wo es wirklich zwei grosse, starke Parteien gibt, die sich inzwischen bis aufs Blut bekämpfen und sich gegenseitig das Leben schwer machen und sich blockieren. Da geht eigentlich nichts mehr. Und in den USA hat man es nie geschafft, irgendwie eine dritte oder eine vierte Partei, die auch valable Kandidaten könnte aufstellen, dass die irgendwie an die Macht kommen. Und was dazu kommt, ausser beim Präsidenten gibt es ja keine Amtszeitbeschränkungen. Also wenn einer mit 40, sage ich mal, Senator wird, dann kann er das bleiben, bis er mit 101 stirbt oder so, theoretisch. Und das heisst, dass ganz viele Politiker ganz lang an der Macht sind und sich an die Macht festklammern. Und die Amerikaner haben auch so ein bisschen ein anderes Verständnis vom Alter. Also so die Altersweisheit, die wird bei ihnen noch mehr geschätzt. Aber wie man sieht, hat es auch eine Downside.
Und muss man nicht auch sagen, dass Kandidaten werden nicht grundsätzlich nach Kompetenzen ausgewählt, sondern es spielt ganz eine grosse Rolle, wie viel Geld das die generieren können, wie viel Geld das die sammeln können.
Das ist eigentlich das Wichtigste. Also, es kommt nicht darauf an, ob einer eine Ahnung hat von irgendwie Gesundheitspolitik oder etwas, was versteht von Infrastruktur oder wie man Strassen baut oder so. Es geht wirklich darum, dass man sich politisch so positioniert, grosse Themen, Immigration oder auch evangelikale Themen, also ist man gläubig, steht man zu Gott, ist man gegen Abtreibung und so dann von anderen ganz reichen Leuten ganz viel Geld bekommt, damit man überhaupt den Wahlkampf bestreiten kann.
Bemerkenswert finde ich, muss man schon noch sagen, trotz Trumps Eskapade, sein Verhalten nach der verlorenen Wahl im 2021, seine Verurteilungen, seine Lügen, alles perlt an ihm ab. Also für viele Amerikaner und Amerikanerinnen scheint er trotzdem wählbar. Ich behaupte jetzt einmal, bei uns wäre das nicht möglich.
Ich weiss nicht, ob ich die Behauptung jetzt so teilen würde. Ich glaube, es wäre auch bei uns viel möglich, wenn wir schon so weit wären wie die USA. Und so klar, ob der Trump gewählt wird, auch wenn er Kandidat ist, ich glaube, das ist es noch nicht. Also neueste Umfrage Ende Februar, der Joe Biden liegt bei 43%, der Donald Trump bei 48%. Da ist noch Spielraum offen. Und wenn wirklich der Donald Trump Präsidentschaftskandidat von den Republikanern wird, und es dann im November darauf ankommt, was dann die Unabhängigen machen, ob sie jetzt mehr Richtung Trump lehnen oder dann gleich sagen, du, nein, der Biden ist vielleicht zwar noch ein bisschen älter, aber das kleinere Übel. Also ich glaube, da ist noch nicht alles gegessen, aber es sieht zumindest nicht so gut aus.
Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen sind genau heute in 8 Monaten.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Jahrelang war es ruhig um das Diavoletza Glacier Race. In diesem Jahr ist das traditionelle Volksrennen auf der Diavoletza im Oberengadin nach langer Pause wieder zurück. Es berichtet Patrick Ulber.
Die Pause ist genau 44 Jahre lang gegangen. Nach dem letzten Diavoletza Glacier Race im 1980 ist es in diesem Jahr also wieder zurück.
Also wir veranstalten das Diavoletza Glacier Race, um eine alte Tradition wieder zu beleben, das Skifahren als Kulturgut und als Volkssportart zu fördern, sowie einen aktiven Beitrag zum Gletscherschutz zu leisten.
Das erklärt Nicola Michael. Er ist Marketing- und Sales Manager bei der Diavoletza La Galba AG und im Organisationskomitee vom Diavoletza Glacier Race. Das Volksskirennen, das startet auf knapp 3000 Meter über Meer von der Bergstation Diavoletza aus. Die 8 Kilometer lange Strecke führt dann am Pers und am Morteratsch-Gletscher vorbei, bis aber nach Morteratsch auf knapp 2000 Meter. Zurücklegen kann man die Strecke mit dem Ski oder auch mit dem Snowboard. Die Abfahrt die wird nicht mit der Maschine präpariert. Die Frau, die 8 Kilometer und gut 1000 Höhenmeter am schnellsten zurücklegt, wird zur Gletscherteufelin und der schnellste Mann zum Gletscherteufel. Beide werden dann auf einem neuen Wanderpokal verewigt. Das Diavoletza Glacier Race ist aber eben nicht einfach ein Volksskirennen.
Gleichzeitig werden wir eigentlich mit dem Anlass auf die Problematik vom Klimawandel und vom Gletscherschwund aufmerksam machen. Also Aufmerksamkeit allein genügt uns aber nicht. Also wir spenden auch 25% von der Teilnahmegebühren ausgewählten Gletscherpflegeprojekten. Und zusätzlich werden wir auch eine Charity-Aktion zugunsten vom Gletscherschutz durchführen.
Konkret geht das Geld unter anderem an den Verein Glaciers Alive. Der setzt sich für den Schutz von gefrorenen Süßwasserspeichern ein. Damit soll die Wasserversorgung in Gebirgsregionen nachhaltig gesichert werden. Ein kleinerer Teil wird für die Organisation und Durchführung vom jährlichen Glacier Cleanup Day gebraucht. Das ist eine Gletscher-Säuberungsaktion. Das Geld für eine Charity-Aktion und 17,50 Franken von jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer wird an die Gletscherpflegeprojekt fliessen. Maximal 300 Personen können an der Neuauflage vom Diavoletza Glacier Race mitmachen und die sollten nicht gerade Sportbanausen sein.
Gutes skifahrerisches Können und eine solide Fitness werden schon vorausgesetzt. Die Strecke ist aber vor alpinen Gefahren gesichert. Der Rettungsdienst und diverse Bergführer und Streckenposten sind dann auch im Einsatz. Außerdem wird einzeln gestartet und wenn sich alle an die Regeln halten, dann ist das Rennen nicht gefährlicher wie ein anderes Volksskirennen.
Die neue Auflage des Diavoletza Glacier Race soll keine einmalige Sache sein. Das Volksskirennen soll wieder jährlich stattfinden und neben dem Spassfaktor will man damit aktiv auf die Problematik an Klimawandel und der Gletscherschwund aufmerksam machen.
Nach 44 Jahren Pause ist das Diavoletza Glacier Race in diesem Jahr also wieder zurück am Samstag, 16. März. Sollte es auf den Gletscher nicht genug Schnee haben, findet das Rennen auf der präparierten Piste zur Talstation Diavoletza statt. Und falls am Samstag, 16. März, das Wetter nicht mitspielt, wird das Volksskirennen auf der Sonntag, 17. März, verschoben. Der EHC Chur spielt nächste Saison nicht mehr in der Mai-Hockey League, sondern eine Liga höher in der Swiss League. Bis die neue Saison anfängt, wartet aber noch ein Haufen Arbeit auf die Churer, auf und neben Eis. Ruud Schmenzi.
Der sportliche Aufstieg war für den EHC Chur nur ein erster Schritt. Jetzt muss der Verein für die Swiss League fit gemacht werden. Für das haben sie schon ein bisschen vorgeschafft, erklärt Björn Gerhardt, projektverantwortlicher Swiss League beim EHC Chur.
Jetzt können wir die sogenannten Schubladen auftun, können die Konzepte rauszüchen, können die verfeinern. Aber es ist natürlich jetzt einiges an Arbeit, was ansteht in den nächsten Wochen und Monaten, bis dann im nächsten September die Swiss League-Saison losgeht.
Es muss unter anderem eine Aktiengesellschaft gegründet werden und es braucht mehr Personal, das all die zusätzlichen Aufgaben, die mit dem Aufstieg dazugekommen sind, kann erledigen. Aber auch das Stadion muss aufgemutzt werden.
Es sind infrastrukturelle Anpassungen aufgrund des Bereichs Sicherheit. Da sind wir aber auch schon seit längerem mit der Stadt im Gespräch, dass das rechtzeitig geplant wird und kann gemacht werden. Das Gute ist schon so, oder? Wir haben wie eine Übergangsfrist, wo wir gewisse Sachen realisieren müssen. Aber da bin ich guten Mutes, dass wir das zur richtigen Zeit auch werden haben.
Eine Übergangsfrist gilt unter anderem für die Überwachungskameras, die es im und rund um das Stadion braucht, nicht aber für den vorgeschriebenen Gästesektor. So einen muss es im Churer Stadion beim Saisonstart haben. Dass etwas, was es bis im September zwingend braucht, nicht fertig wird, daran will der Björn Gerhard nicht denken.
Wir haben zwar eine Trainingshalle nebendran, die ist aber nicht tauglich, um einen Meisterschaftsbetrieb in der Swiss League zu spielen. Das ist zum einen von der Kapazität der Zuschauer, zum anderen aber auch von den baulichen Gegebenheiten. Die entspricht nicht der Mindesthöhe, die wir brauchen. Also von dem Szenario wollen wir und dürfen wir auch gerne nicht ausgehen, weil das wäre eine Katastrophe für uns.
Neben mehr Personal und eine Anpassung im Stadion muss auch die Mannschaft für die Swiss League fit gemacht werden. Da gäbe es sicher die ein oder andere Veränderung. Auch weil schon Spieler angekündigt haben, dass das Abenteuer Swiss League nicht für sie sei.
Wir sind jetzt in der Planung, wie geht es weiter mit der Mannschaft. Unser Ziel ist sicher, dass wir einen beträchtlichen Teil von dieser Mannschaft mitnehmen können. Wir sind überzeugt, dass sie das Potenzial haben, auch in der Swiss League zu bestehen. Und wir sind natürlich auch im Hintergrund dran, gewisse Verpflichtungen jetzt aufzugleisen für die Zukunft.
Gleichzeitig plant der EHC Chur eine Kooperation mit einem Club aus der National League. Gespräche gibt es unter anderem mit den SCL Tigers, die auf der Suche nach einem neuen Partnerteam sind. Mit den beiden Trainern Jan und Reto von Arx, die im Emmental aufgewachsen sind, gibt es für Chur auch einen gewissen Bezug zu den Langnauer. Es sei aber nicht das einzige Team, das Gespräch gibt.
Wir sind aktuell mit 3 oder 4 Klubben hier im Austausch, die von unserer Seite Interesse ist, die von der Seite Interesse ist, aber konkret ist da noch nichts finalisiert.
Zu diesen Teams gehöre auch der HC Davos. Mit wem schlussendlich eine Partnerschaft eingegangen wird, soll in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. So ein Partnerteam ist laut Björn Gerhard nicht nur für den EHC Chur wichtig, sondern für das ganze Schweizer Eishockey. Weil so hätten die jungen Spieler bessere Möglichkeiten, den Sprung in die oberste Schweizer Liga zu schaffen.
Bevor der EHC Chur in die Swiss League aufsteigt, wartet jetzt aber noch der Mai Hockey League Playoff Halbfinal. Die gönnt dann am Samstag los. Und wir sind schon wieder am Schluss der heutigen Sendung. Falls ihr einen Beitrag noch mal hören wollt, ihr findet das Infomagazin zum Nachlosen auf rso.ch und dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und so sind wir morgen wieder zurück für euch, wie immer am 4:15. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören. Machen Sie gut.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.